SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Hi hier mit mir, Janina Schreiber, und dem ehrlichen Bekenntnis, ich bin echt urlaubsreif. Bei mir war es in diesem Sommer nämlich noch nicht so weit. Ich hatte noch keinen Sommerurlaub. Ich hoffe, für Sie stehen die Dinge da anders. Und vielleicht sind Sie ja auch gerade im Urlaub, liegen mit Kopfhörern am Strand oder sind im Auto, im Zug oder mit dem Flugzeug unterwegs zum Ziel, wenn Sie uns hier hören. Dann bin ich gespannt, welches Reiseziel Sie sich ausgesucht haben, ob es da wirklich nach Sonne, Strand und Meer aussieht, dem Sinnbild für Sommerurlaub, oder ob Sie eher Typ Coolcation sind, also Vacation, Urlaub, aber kühler. Denn ob 40 Grad auf Malle, Waldbrände auf Rhodos oder Sturzfluten in der Türkei, die vergangene Urlaubssaison, die hatte es ja ganz schön in sich mit Extremwettern. Da liegt es eigentlich nahe, doch mal umzudenken, sagt auch Stefan Gößling, Tourismus- und Mobilitätsforscher.
Es ist plausibel anzunehmen, dass wenn man dreimal hintereinander Pech hat und der Urlaub ins Wasser gefallen ist, viel zu heiß ist, dass dann irgendwann doch ein Nachdenken einsetzt und darüber die neuen Reiseziele dann definiert werden.
Ja, und mit ihm reden wir gleich nochmal genauer drüber, ob die Extreme an den Urlaubsorten, die durch die Klimakrise ja klar zunehmen, uns denn wirklich dazu bringen, anders zu verreisen. Gleich in unserem Globalgespräch. Sommerurlaub. Ja, für immer mehr von uns bedeutet das auch gut und gerne mal eine Fernreise. Also einmal rund um den Globus, rund um unsere Erde. Doch die ist mit dem 1. August zumindest symbolisch an ihre Grenzen geraten. Es ist Erdüberlastungstag. Wir reisen viel, konsumieren gerne und brauchen dafür eben auch Rohstoffe. Und zwar so viele, dass eine Erde gar nicht mehr reicht für dieses Jahr. Wir bräuchten noch gut eine Dreiviertel Erde mehr dazu. Das hat das Global Footprint Network berechnet. Nur, was tun wir jetzt? Also wie können wir diese Erdüberlastung stoppen? Das frage ich meine Kollegin Stefanie Peik aus unserem Klimakompetenzcenter. Denn Stefanie, du hast dich mal umgehört und weißt, was wir eigentlich schon richtig machen.
Da gibt es ein super Beispiel direkt aus Deutschland. Ein großes Recyclingunternehmen, das den Erdüberlastungstag mit seinen Kunden alleine um mehr als 7 Minuten nach hinten geschoben hat. Die nehmen unter anderem das Plastik, das wir in den gelben Sack schmeißen, und machen daraus Recycling-Kunststoff für Radtaschen, die Deckel von Stiften oder Farbeimer in Baumärkten. Klingt eigentlich so simpel, weil wir ständig übers Recyceln reden, aber es bringt halt auch was. Was im Restmüll landet, wird verbrannt und stößt viel CO2 aus, und man braucht für neue Produkte dann auch einfach neues Plastik, wenn es das alte nicht mehr gibt.
Okay, und wie sieht's weltweit aus?
Da gibt's einen Boom bei Ökostrom, zum Beispiel aus Solarenergie oder Windkraft. Allein letztes Jahr waren 87% von der weltweiten neuen Kraftwerksleistung erneuerbare Energie. Und da hat tatsächlich auch China einen großen Teil zu beigetragen. Die setzen inzwischen auch ganz stark auf erneuerbare Energien. Dann gibt's noch Fortschritte bei Stromspeichern, Wärmepumpen, E-Autos. Und deshalb glaubt auch die Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch, zumindest beim CO2-Ausstoß zeichnet sich da gerade eine positive Trendwende ab.
Ja, dann reiten wir doch mal auf dieser Welle und fragen, wovon brauchen wir mehr?
Vieles davon kennen wir natürlich. Fahrradfahren, wenn es geht, öfter mal vegetarisch essen. Was aber zum Beispiel auch einen Riesenunterschied macht, ist, wie viele Lebensmittel wir wegwerfen. Wenn wir es schaffen, die Lebensmittelverschwendung weltweit zu halbieren, dann könnten wir den Erdüberlastungstag um ganze 13 Tage nach hinten verschieben.
Also da steckt einiges an Potenzial drin. Zum Beispiel in Sachen Kreislaufwirtschaft. Also Recycling, Dinge nochmal verwenden, Müll vorsortieren, anstatt zu verbrennen. Und klar, da gibt's auch bei uns in Deutschland echt noch Nachbesserungsbedarf. Doch schauen wir in super beliebte Fernreiseziele, wie zum Beispiel Indonesien. Tja, da fehlt's dann teilweise an einer Müllabfuhr. Und mit immer mehr Touris wächst der Müllberg. Die Vereinten Nationen sagen, Indonesien gilt als der zweitgrößte Plastikverschmutzer der Welt. Ein kleiner Ort auf Bali, der sagt aber nee, da wollen wir nicht mehr mitmachen. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston hat die Menschen dort besucht, die einfach mal eine eigene Müllabfuhr gegründet haben.
Auf dem Recyclinghof laden ein Dutzend Arbeiter Müllsäcke auf einen großen LKW. Gerade ist der Platz überfüllt.
Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er nicht einfach hinterm Haus verbrannt wird, im Fluss landet und am Ende dann Leben im Ozean absterben lässt, weil es alles über die Flüsse reingewaschen wird.
Erzählt Claudia Koch. Die Deutsche hat mit ihrem Ehemann Peter die Stiftung Living Seas Foundation gegründet. Zusammen mit der Bürgermeisterin von Padang Bai haben sie auf Bali eine der wenigen Müllabfuhren aufgebaut. Jeden Morgen fährt ein dreirädriges Müllfahrzeug, ein sogenanntes Tuk-Tuk, durch die Straßen des 3500 Einwohnerortes und sammelt den Abfall ein.
Motorbike, we have two.
Für die ganz schmalen Gassen haben sie zwei neue Roller, erzählt einer der Arbeiter.
The road is really small. The Tuk-Tuk cannot go inside, you know.
Die Bürgermeisterin Ibu Tatik Supavadi ist stolz auf das, was sie in wenigen Monaten verändert haben. Viele Bürger trennten ihren Müll bereits zu Hause, nach Papier, Plastik, organischen Abfällen. Aber es gibt auch noch viele faule Menschen. Wir haben Anfang des Jahres angefangen. Wir haben ein Programm, um den Menschen zu erklären, wie sie ihren Müll zu sortieren haben. Wenn das wirklich klappt, wird es einfacher für uns, den Müllberg zu bewältigen. Den Plastikmüll verkaufen wir. Den organischen Abfall verarbeiten wir zu Dünger. Von den Erlösen sollen die Arbeiter auf der Müllhalde besser bezahlt werden. Noch sei das Geld knapp. Jeder Bürger des Dorfes zahlt umgerechnet 1 bis 3 Euro dafür, dass der Müll regelmäßig abgeholt wird. Auch wenn es einige Hindernisse gibt, wir sind optimistisch. Wir müssen Padang Bai sauberer machen. Dreckige Straßen, Flüsse und Strände schreckten Touristen ab. Doch gerade auf die sei das Dorf angewiesen. Von der indonesischen oder lokalen Regierung auf der Insel erwartet sie keine Unterstützung. Obwohl vor kurzem eine Touristensteuer eingeführt wurde, die zum Großteil auch zur Bekämpfung des Müllproblems genutzt werden soll. Die Bürgermeisterin sagt, wenn sie das Problem nicht selbst lösen, mache es niemand. Claudia Koch und ihr Mann Peter haben inzwischen 12 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Dorf angestellt.
Und ich meine, dann hocken eben diese Jungs abends zusammen und erzählen. Und dann kommt der Nächste und sagt, echt? Weißt du, ich kann da auch hin. Ja? Und die das natürlich auch weitertragen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Einer von ihnen ist Pung. Manchmal sehe ich Müll im Wasser, manchmal hängt er in den Korallen fest. Wenn ich tauchen gehe, bringe ich den Müll inzwischen mit nach oben. Vor kurzem habe er unter Wasser sogar 2 Riffhaie gesichtet. Ein Zeichen, dass sich das Ökosystem erhole. Die Jungs waren vorher arbeitslos oder haben im Supermarkt Regale eingeräumt und Motorräder gewaschen. Im neuen Job lernen sie nebenher Englisch, erhoffen sich auch eine bessere Zukunft.
Eine bessere Zukunft. Ja, wo wir in Zukunft überhaupt noch hinreisen können oder vielleicht auch wollen, das ist auf jeden Fall unsicherer geworden mit der Klimaerhitzung. Denn klar ist, Extremwetter auch am Urlaubsort wird wahrscheinlicher. Auch in dieser Urlaubssaison warnten Expertinnen ja schon vor einem Heatdome, also einer Hitzekuppel über Italien und Griechenland. Das Thermometer in Paris bei den Olympischen Spielen, das ist auch auf fast 40 Grad geklettert. Kein Wunder also, dass die Tourismusbranche Coolcation, Urlaub an kälteren Reisezielen, wie zum Beispiel Skandinavien, also Dänemark, Schweden oder Finnland, als den Trend schlechthin in diesem Jahr bezeichnet. Verändert die Klimaerhitzung wohin? Und wie wir reisen, das habe ich Tourismus- und Mobilitätsforscher Stefan Gössling von der Linné-Universität in Schweden gefragt.
Global, das Gespräch.
Herr Gössling, Sie sind uns auch aus Schweden zugeschaltet. Ist das denn verbunden mit der Klimaerhitzung, diese Reiselust nach Skandinavien?
Das glaube ich weniger. Natürlich haben wir sehr viele Extreme erlebt in den letzten Jahren. Italien war so ein Fall, wo man sehr hohe Temperaturen über 40 Grad hatte. Aber daraus zu schließen, dass jetzt alle nach Norden fahren, das ist vielleicht mal etwas zu früh. Wir hatten eine ähnliche Situation, darf ich auch kurz erwähnen, 2003 bereits einmal. Damals sind 70.000 Menschen in Europa gestorben an einer Hitzewelle. Es gab große Debatten darüber, ob der Tourismus in Zukunft nur noch im Norden stattfindet. Natürlich ist das nicht so gekommen. Und auch in der aktuellen Situation sehen wir, dass Italien wieder genauso stark gebucht ist wie auch in den Vorjahren.
Reicht denn da so ein Extremerlebnis, dass wir das schon mit der Klimakrise verknüpfen?
Wir haben Studien gemacht, zum Beispiel in extremen Niederschlagssituationen, in dem Fall in einer karibischen Insel, wo normalerweise im Juni die trockenste Periode ist. Dort waren Touristen gefangen im absolut schlimmsten Niederschlag, den man sich vorstellen kann. Trotzdem sagt nur 15%, dass sie diese karibische Insel in Zukunft nicht mehr in Erwägung ziehen als Reiseziel. Das sagt eigentlich, dass ein Einzelereignis normalerweise normalisiert wird. Man sagt sich einfach selbst, das war jetzt ein Zufall, ein ärgerlicher. Aber es bedeutet nicht, dass man automatisch dann langfristig permanent dieses Reiseziel ausschließt.
Also bräuchten wir eher mehrere dieser Extreme?
Vermutlich ja. Wir haben noch keine Studien, die jetzt genau das beweisen. Aber es ist plausibel anzunehmen, dass wenn man dreimal hintereinander Pech hat, und der Urlaub ins Wasser gefallen ist, viel zu heiß ist, dass dann irgendwann doch ein Nachdenken einsetzt und darüber die neuen Reiseziele dann definiert werden. Man muss halt bedenken, Klima ist nur ein Faktor bei der Reisezielwahl. Italien hat eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Strandleben, eine ganz andere Küche als zum Beispiel Schweden oder Norwegen oder auch Dänemark. Und deswegen werden Destinationen nicht ohne weiteres ausgetauscht.
Jetzt hat ja auch die Wahl unseres Reisemittels einen Einfluss drauf, wie klimafreundlich wir reisen. Also Flugzeug ist zum Beispiel deutlich CO2-intensiver als das Auto oder der Zug. Ist es denn erkennbar, dass das bei den Menschen auch schon ankommt und dass sie ihr Verhalten dahingehend ändern?
Wir sehen, dass ein großes Bewusstsein da ist in der Bevölkerung. Ja, ich glaube, wir sind wirklich jetzt an dem Punkt, wo jeder weiß, Fliegen ist ein Umweltproblem. Es werden enorm große Mengen CO2 freigesetzt in sehr kurzer Zeit. Und leider hat auch die Branche keine Lösung in der nahen Zukunft. Das heißt, das ist realisiert, dass man eigentlich nicht mit gutem Gewissen fliegen kann. Auf der anderen Seite sehen wir aber nicht, dass das jetzt zu massiven Verhaltensänderungen führt. Wir sehen eine ganze Menge im Bereich Nachtzug, Reise, Nachfrage, Interesse, doch bestimmte Reisestrecken mit dem Zug zurückzulegen. Aber im Großen und Ganzen wartet man auf die Politik, die Rahmenbedingungen setzen soll, die dann eben für alle Reisenden gelten und dann vermutlich dahin führen müssten, dass man die Kosten, die ja Klimawandel bedeutet, auch umlegt auf die Emissionen. Das heißt, dass dann eben entsprechend Flugreisen auch dramatisch teurer werden müssten, wenn sie eine klimatische Realität widerspiegeln sollten.
Wie würde Reisen dann in der Zukunft aussehen, wenn wir wirklich adäquat auf die Klimakrise reagieren wollen?
Ja, das Allerwichtigste ist zu verstehen, dass im Klimaschutz besonders die Fernreisen wichtig sind. Also wir haben jetzt gerade für europäische Destinationen ausgerechnet, dass die 17%, also ein kleiner Anteil der längsten Reisen, fast 2/3 der Gesamtemissionen ausmachen. Das heißt, wenn jemand innerhalb Europas mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann ist das per se schon mal nicht so ein großes Problem, weil eben die Emissionen noch recht klein und verträglich sind. Wer aber dann weiter unterwegs ist, der steht gleich für einen großen Teil der Gesamtemissionen. Und deswegen würden wir uns natürlich wünschen, dass ein bisschen näheres Reisen stattfindet, dass wenn man länger reist, auch länger im Urlaubsort dann bleibt und im Gastland und dass man innerhalb Europas versucht, mit der Bahn unterwegs zu sein. Das geht eigentlich überall gut, außer in Deutschland. Wenn man an Frankreich oder Spanien, die Schweiz, auch Italien denkt, dort kann man sehr gut mit dem Zug unterwegs sein.
Also würde die Zukunft des klimafreundlichen Reisens wahrscheinlich eher so aussehen, dass wir nicht mehr verschiedene Urlaube verteilt übers Jahr machen und eine längere Reise, die aber vielleicht auch nicht so weit weg ist, sondern einfach länger an der Destination dann verbleibt?
Sozialgesellschaftlich glaube ich das nicht. Wir sehen eher einen Trend, dass immer mehr kurze Reisen gemacht werden, dass man also gar nicht mehr sich einlassen will auf einen Urlaubsort. 2 Wochen am gleichen Ort zu sein, ist für viele mittlerweile schon eine Zumutung. Da ändert sich also was in der Wahrnehmung. Ich würde hypothetisieren, dass wir tatsächlich in unseren Gesellschaften auch durch die vielen Krisen eher etwas auf der Flucht sind und in Panik und uns gar nicht mehr auf einen Ort so richtig einlassen können. Und das sind natürlich Trends, die dem entgegenstehen, was wir eigentlich gerne sehen würden im Tourismus, nämlich tatsächlich wieder eine Auseinandersetzung mit der Destination, weil das eben auch andere soziale Probleme in der Destination verringert und auch dann eben gerade bei Fernreisen, dass man dann sich mal so richtig auf diesen Ort dann einlässt, idealerweise vielleicht sogar eine ganze Auszeit nimmt über mehrere Monate.
Sie haben auch schon erwähnt, Fernreisen sind eigentlich so das Gros der klimaunfreundlichen Reise. Bräuchte es denn im Endeffekt ein Verbot, wenn wir es wirklich ernst meinen würden mit der adäquaten Reaktion auf die Klimakrise?
Ich würde nie mit Verboten versuchen, irgendwelche Dinge voranzutreiben. Das ist nicht sinnstiftend, schafft eigentlich nur neue Widerstände. Wir müssen versuchen, stärker den Menschen zu vermitteln, dass Klimawandel eben Kosten bedeutet, die unfair verteilt sind, weil gerade eben arme Menschen von unter dem Klimawandel auch stärker leiden werden. Und dass es deswegen fair ist, wenn CO2 zum Beispiel besteuert wird. Dadurch haben wir dann eher eine Kostenauseinandersetzung mit dem Thema. Und da wird dann zwar auch gerne gesagt, ja, aber das ist unfair, wenn, nur das ist ein sehr relativer Begriff. Für mich ist es unfair erstmal, wenn reiche Menschen armen Menschen die Lebensgrundlage entziehen.
Tja, nachdenklich. Auch das kann manchmal Urlaub bedeuten. Nachdenken, reflektieren, nichts müssen, nur den Blick schweifen lassen. Tatsächlich bleibt dieser Blick am Urlaubsort, aber dann auch gerne mal an riesigen Apartmentanlagen hängen. Das ist eben auch Realität in vielen Tourismushochburgen, wie zum Beispiel auch in Valencia an der spanischen Mittelmeerküste. Dabei ist die Stadt in diesem Jahr von der EU eigentlich zur grünen Hauptstadt Europas ausgezeichnet worden. Wie passt das denn ins Bild? Unsere Reporterin Lisa Steck hat sich zwischen diesen Gegensätzen mal umgeschaut.
Umweltschützer Enrique Luque fährt mit mir auf der schmalen Straße, die den Naturpark Cabanes Torreblanca vom Baugebiet trennt. Links eine achtstöckige Ferienapartmentanlage, rechts aber auch noch Schilf, Zirpen und Feuchtgebiet.
Vale, kostet Apartamento como esos. Vale?
Das wird hier auch noch alles zugebaut, hier direkt am Naturpark. Ich fahre mit dir jetzt zur Albufeira de Oropesa. Dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen, wie die Bebauung hier alles kaputt macht, ganz egal, ob es geschützte Natur ist. Überall nur Beton, 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 für so viele Menschen wie möglich.
Angefangen hat die ganze Urbanisierung der Gegend in den 90ern mit einem großen Namen, Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones. Ein gigantischer Ferienkomplex bei Oropesa del Mar. Eine riesige Werbewelle hat den Slogan damals ins kulturelle Gedächtnis Spaniens gespült.
Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones, dígame.
Geworben wurde damals mit absoluten Superlativen. Weißer Sand importiert aus der Karibik, 3 Golfplätze und eine künstliche Skipiste in Strandnähe. Doch nach Krisenpleiten und Millionenschulden wurde das ehemalige Urlaubsparadies nach der Pandemie zur Geisterstadt. Seit letztem Jahr gibt es neue Investoren. Vizepräsident Javier García sucht nach einem neuen Image. Wir treffen uns an einer der 3 Poolanlagen.
Meiner Meinung nach sind Orte wie Magic World gut für die Umwelt. Menschen werden hier an einem Ort versammelt, der restliche Raum bleibt frei für andere Spezies. Damit bleibt die Schönheit der Natur verschont.
Die neue Ferienstadt Magic World Resort umfasst 5 Hotelhochhäuser, 3 Wasserparks, 2 Themen- und einen Freizeitpark und unzählige Restaurants, alles an einem Ort. Luis Miret Pastor ist Experte für Tourismus an der Universität Valencia und teilt eine überraschende Erkenntnis. Das hohe Bauen, gegen das viele Vorurteile haben, sei in Wahrheit eigentlich nachhaltiger als ein Bauen in die Breite, sagt der Experte. Die vielen kleinen Ferienhäuser beanspruchten viel mehr Fläche.
El problema de España es que hemos hecho uno sin renunciar al otro. Benidorm está la playa.
Das Problem hier ist, dass in die Höhe gebaut wurde und trotzdem in die Breite. Das ist dann natürlich besonders schlecht für die Umgebung.
El problema es que al final es un modelo también muy depredador con el territorio.
So wie in Marina d'Or. Für den Bau hat man in den 90ern den Fluss Chinchilla versetzt und in einen Betonkanal umgeleitet. Die Umgebung trocknete weiter aus, so auch die Albufeira de Oropesa. Heute kaum mehr als ein schmutziges Wasserloch. Umweltschützer Enrique erklärt mir, dass hier heimlich immer mehr Erde aufgeschüttet werde, um Platz für Parkplätze zu schaffen.
Sie ergaunern sich Gelände und trocknen am Ende alles aus. Hier nisten verschiedene Vogelarten, wie kleine Bachstelzen. Siehst du sie?
Es gibt aber auch Fortschritte. Vor vielen Jahren haben Umweltschützer vor Gericht erkämpft, dass der Rest der Albufeira offiziell nicht mehr angetastet werden darf. Ein kleiner Triumph für die Umweltschützer und für eine Handvoll Vögel, Insekten und Fische.
Ja, und auf die Art wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Immer mit kleinen Schritten voran. Teils große Strecken legen Schiffe zurück. Und auch die sind ja super beliebt zum Urlaub machen. Kreuzfahrtschiffe. Es ist eben auch bequem, auf einem schwimmenden Hotel mit Rundumversorgung die halbe Welt kennenzulernen. Außerdem ist es echt erschwinglich, dass diese Megaliner aber eine düstere Spur an Umweltbelastung hinter sich herziehen. Das blenden wir dabei dann gerne mal aus. Schauen wir doch mal den Fakten ins Auge. Denn es gibt auch Ausnahmen. Der deutsche Marktführer AIDA Cruises, der hat schon vor vielen Jahren angefangen, seine Flotte umzusteuern in Richtung Umweltkurs. Ob die Koordinaten so stimmen, Daniela Engelhardt berichtet.
Kreuzfahrtschiffe sind weniger als 1% der Weltflotte. Aber die meisten fahren, wie die Containerschiffe auch, immer noch mit billigen Treibstoffen, also Schweröl oder Diesel, kritisiert Sönke Diesener vom Naturschutzbund Deutschland, NABU.
Marinediesel ist immer noch 500 Mal dreckiger als das, was wir heute zum Beispiel in der Europäischen Union auf der Straße haben. Und dazu kommt, dass diese Treibstoffe quasi auf offener Flamme verbrannt werden. Also was wir heute in jedem PKW und jedem LKW als Standard kennen, Rußpartikel, Filter oder Katalysatoren, die findet man bei Schiffen sehr, sehr selten. Und dadurch sind die Mengen, die an Luftschadstoffen aus diesen Schiffen kommen, einfach sehr, sehr groß.
Das sind Stickoxide, Feinstaub und Schwermetalle. Die Reederei AIDA Cruises ist deshalb umgeschwenkt. Ein Drittel ihrer Passagiere wird mit Flüssigerdgas transportiert. Außerdem testet das Unternehmen Biokraftstoffe. Ab 2030 müssen alle Schiffe in Europa Landstrom nutzen. Sobald sie im Hafen liegen, läuft der Betrieb elektrisch. Ein großer Fortschritt, betont Sönke Diesener vom NABU.
Dass wir heute in Kiel und Hamburg und Rostock Landstromanlagen haben, da hat die Kreuzfahrt eine durchaus positive Rolle gespielt. Sie hat nämlich gesagt, wir nehmen das dann auch, wenn sie das bereitstellen. Und dann sind die Städte tatsächlich in die Investition gegangen, um diese Landstromanlagen zu bauen. Und ähnlich wird es auch bei den zukünftigen Treibstoffen sein. Man braucht natürlich eine Garantie, bevor man da groß investiert. Und die kann auch von der Kreuzfahrt kommen.
AIDA Cruises baut auf Landstrom. Den gibt es aber bisher nur bei 11 von 50 Häfen in Europa. Eine weitere Alternative, um Treibstoff zu sparen, sind riesige Batterien, wie auf der AIDA Prima. Sie können die Motoren nicht ersetzen, aber entlasten. Insgesamt arbeiten immer mehr Kreuzfahrtunternehmen an einem Ökoprofil, weil die EU-Gesetze es verlangen und die Kundinnen, betont Dirk Inger von AIDA Cruises.
Wir wollen, dass unsere Gäste auch mit einem guten Gefühl und gutem Gewissen an Bord gehen. Und das motiviert uns, uns auch in diesem Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz anzustrengen.
Anstrengung hin oder her. Der Prozess läuft so langsam, kritisiert der NABU. Die für Deutschland gültige Treibhausgasneutralität bis 2045 werden nicht mal die vorbildhaften Kreuzfahrtunternehmen erreichen.
Da bleibt also noch einiges zu tun. Aber klar, es ist natürlich nicht immer einfach, die Gewohnheiten von heute auf morgen zu verändern. In dem Fall können wir aber ja easy kompensieren. Bei den meisten Reiseanbietern, wie zum Beispiel Airlines, kann ich entweder direkt bei der Buchung ja schon dieses Häkchen für den Ausgleich setzen oder ich gehe über Projektanbieter. Die investieren mein Geld dann, was ich als Ausgleich zahle, in Klimaschutzprojekte. Nur das Ganze ist auch umstritten. Wenn es zum Beispiel in Bäume investiert wird, wer kontrolliert, ob die stehen bleiben und den Kohlenstoff dauerhaft binden? Und auf welchem Konto landet diese Kompensation dann überhaupt? Meine Kollegin Judith Kösters hat mit Forschenden gesprochen. Judith, wie verhalte ich mich denn jetzt, wenn ich eben doch einen Flug buchen muss? Kompensieren oder nicht? Und wenn ja, wie?
Ja, es gibt da echt zwei Lager. Die einen sagen, das ist Augenwischerei, das ist Greenwashing. Und die anderen sagen, ja klar, Kompensation ist das in dem Sinne nicht. Die klimaschädliche Wirkung bleibt. Aber wenn man sich an die seriösen Anbieter hält, dann ergibt es schon halbwegs Sinn. Die sind nämlich inzwischen aus den Waldschutzprojekten ausgestiegen. Die setzen eher auf die Installation von PV-Anlagen, zum Beispiel Biogasanlagen in Entwicklungsländern. Und die Klimawirkung mag zwar da immer noch überschätzt sein, aber wird dann argumentiert, das ist trotzdem in der Regel eine gute Sache für die Bevölkerung vor Ort. Also wenn ich als Flugreisende ein Zeichen setzen und ein bisschen mein Gewissen auch beruhigen möchte, dann ist es zumindest nicht ganz verkehrt. Wie finde ich jetzt die seriösen Anbieter? Es gibt einen Test, den Stiftung Warentest mal gemacht hat vor 2 Jahren. Da kann man sich dran orientieren und als Daumenregel gilt, besser die separaten Anbieter nutzen als die Öko-Tarife der Airlines selbst.
Ja, und klar, vermeiden ist immer noch besser als kompensieren. Oder eben, je nach Reiseziel, doch mal die Bahn nehmen und einen Tag länger einplanen. Das ist ja dann meistens auch eine Einstellungsfrage. Für mich persönlich fängt mein Urlaub ja meistens schon dann an, wenn ich mit meinem Koffer unter der Bahnhofstafel stehe und mich auf die kommende Zeit freue. In diesem Sinne, wo auch immer Sie uns gerade gehört haben, ob am Bahnhof, am Strand, irgendwie, irgendwo unterwegs oder zu Hause auf Balkonien. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.